Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Ich bin Nora Meyer und heute geht's um die kleinsten Patienten und Patientinnen der HNO-Heilkunde, nämlich die Kinder. Welche Probleme mit Hals, Nasen und Ohren sind bei Ihnen eigentlich am häufigsten und wie sollen Eltern damit umgehen? Bei mir zu Gast sind dazu heute gleich zwei Universitätsprofessoren, nämlich Dr. Michael Formanek, Leiter der Abteilung HNO und Phoniatrie bei den Barmherzigen Brüdern in Wien, sowie Dr. Andreas Temmel, Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Kinder-HNO der österreichischen HNO-Gesellschaft. Schön, dass Sie beide Zeit haben.
Vielen Dank.
Herr Professor Temmel, ich möchte mit Ihnen starten. Was sind denn allgemein die häufigsten Gründe, warum Eltern mit ihren Kindern zu Ihnen kommen?
Grundsätzlich gibt es sehr typische Gründe, warum die Eltern kommen. Die lassen sich in akute bzw. wiederkehrende Beschwerden einteilen. Akute Beschwerden sind Mittelohrentzündung, häufig nach Infekten der oberen Atemwege, oft mit Fieber, Ohrenschmerzen, nächtlicher Unruhe verbunden, akute Mandelentzündungen mit Schluckbeschwerden, Fieber, belegte Mandeln, Fremdkörper in der Nase und im Ohr, klassischerweise bei Kleinkindern Perlen, Spielzeug oder Essensreste, sehr beliebt sind Erbsen.
Oh.
Aber auch plötzliche Hörverminderungen wie eine Trommelfellverletzung kommt bei den Kindern vor. Bei den chronischen oder wiederkehrenden Problemen haben wir die vermehrten Infekte im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, die bis zu 6 oder 8 Mal pro Jahr auftreten können. Wir haben schlafbezogene Atemstörungen wie Schnarchen oder auch Atemaussetzer. Auch die Schlafapnoe gibt es bei Kindern, meistens durch vergrößerte Mandeln und Polypen verursacht. Sprachentwicklungsverzögerungen, oft die Folge einer unbemerkten Hörverminderung und nicht zu vergessen allergische Beschwerden, die eigentlich progredient sind in der Inzidenz im Kindesalter mittlerweile.
Sie haben jetzt ein buntes Potpourri quasi angesprochen, was alles sein kann bei Kindern. Vielleicht würde man nur ganz kurz bei dem Thema Fremdkörper bleiben. Da ist natürlich die Gefahr einfach gegeben, oder? Also wenn Sie sagen, besonders beliebt ist die Erbse, stecken sich Kinder die dann in die Nase oder was passiert da? Was sind so Fälle, die Sie da beobachten?
Also egal, ob sie es in die Nase oder ins Ohr stecken, es kommt dazu, dass durch den Druck die Schleimhaut kaputt geht, dass es zu einer entzündlichen Reaktion kommt. Das kann im Ohr eine Gehörgangsentzündung sein, die sehr schmerzhaft ist. Dann kann man oft auch den Fremdkörper nicht direkt entfernen, sondern muss es in Narkose machen, weil die Kinder zu sehr leiden darunter. Und in der Nase fällt es häufig auf durch einen einseitigen Schnupfen, wenn es vorher nicht bemerkt wurde. Es ist ein eitriges Sekret, das rauskommt. Und wenn man reinschaut, sieht man den Rückspiegel vom Matchbox-Auto, eine Bügelperle oder halt auch biologisches Material, so wie Erbsen, wie sie sehr gerne in alternativen Kindergärten verwendet werden.
Okay, also wie gesagt, da kann durchaus viel passieren. Ich meine, man muss das vielleicht dann eher ein bisschen mit Humor sehen, aber das muss natürlich abgeklärt werden. Ne? Ich möchte dann vielleicht eh noch näher drauf eingehen. Ich würde jetzt mal gern zum Herrn Professor Formanek übergehen. Vielleicht, dass wir eh zu dem Thema gleich kommen. Woran erkennt man denn als Eltern, hey, hat mein Kind jetzt gerade ein HNO-Problem? Ist das einfach gute Beobachtungsgabe, die man da entwickeln muss? Und vor allem, ich denke mir auch, Kinder sind natürlich wahrscheinlich besonders anfällig für HNO-Erkrankungen, oder? Weil sich ja das Immunsystem erst ausbildet.
Ja, danke. Ich meine, der Kollege Temmel hat das natürlich schon teilweise angesprochen. Wenn man selber Kinder hat, weiß man, worauf man achten muss, beziehungsweise was einem relativ schnell auffällt. Hängt natürlich von der Symptomatik ab. Wenn wir da so ein paar größere Themen wie Nasenatmungsbehinderung ansprechen oder nächtliche Atemprobleme, Schnarchen in der Nacht, das kriegen die Eltern natürlich direkt mit. Auch eine Hörminderung, die halt irgendwann mal auffällt, weil das Kind nicht reagiert oder nicht adäquat reagiert. Manchmal wird das ja auch aus dem Kindergarten kommuniziert. Also ich glaube, Eltern haben da ein ganz gutes Gespür, weil sie heutzutage auf viele Entwicklungsschritte ihrer Kinder achten und dann fallen solche Dinge auf. Alle akuten Momente wie Schmerzen werden ja sowieso meistens durch das Kind in irgendeiner Form kommuniziert, nicht unbedingt immer durch eine verbale Aussage. Ich habe jetzt Ohrenschmerzen, aber es kann ja zum Beispiel sein bei kleineren Kindern, dass das Kind permanent ans Ohr greift zum Beispiel oder dass es beim Essen sich schwer tut, weil es eine Schluckstörung hat, die auch entzündlich bedingt sein kann und dann das Essen verweigert. Also ich glaube, Eltern merken sehr schnell, wenn irgendwas am Tagesablauf oder in der Nacht plötzlich anders ist als sonst. Und deswegen ist das dann auch der Moment, wo die Eltern ja meistens mit dem Kind einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.
Vielleicht noch einmal auf die Frage, dass wir eingehen. Sind Kinder anfälliger für HNO-Erkrankungen?
Naja, prinzipiell schon. Das hängt aus verschiedenen Gründen ab. Da gibt es anatomische Ursachen, aber vor allem auch immunologische Ursachen, weil Kinder natürlich im Rahmen ihrer Entwicklung und wer sein Kind nach einer gewissen Zeit zum ersten Mal in den Kindergarten oder in eine Krippe steckt, wird das schmerzhaft erleben, weil die Kinder kommen natürlich sehr häufig in unterschiedlichem Ausmaß mit rezidivierenden Infekten dann nach Hause. Andererseits ist das auch ein normaler Teil der immunologischen Feihung. Das heißt, die Kinder lernen, mit solchen Erregern umzugehen. Auffällig ist es halt dann, wenn es zu häufig ist und zu ausgeprägt. Eltern haben ja dann auch oft Probleme. Sie müssen ja dann die Kinder nach Hause nehmen, haben dann beruflich Probleme. Also irgendwann tauchen sie dann beim Arzt oder bei der Ärztin auf und schildern genau diese Dinge. Anatomisch ist einfach das Verhältnis der Körperflächen anders. Der Kopf ist noch immer relativ klein. Wir haben lymphatisches Gewebe in der Mundhöhle, im Rachen, insbesondere im Bereich des Rachendachs, die Adenoide, die im Verhältnis zu den Platzverhältnissen bei Infekten relativ groß werden können und dann natürlich verschiedenste Symptome auslösen.
Herr Professor Temmel, wann würden Sie denn sagen, ich meine, wir haben jetzt gerade gehört, Eltern sind heutzutage sowieso sehr sensibilisiert, aber wann würden Sie empfehlen, ist ein Arztbesuch wirklich dringend notwendig?
Ja, grundsätzlich, wenn die allgemeinen Symptome sehr ausgeprägt sind, also Fieber über 39 Grad, das über 2 Tage anhält, das immer wieder ansteigt, wenn der Allgemeinzustand deutlich reduziert ist, wenn das Kind verwirrt wirkt. Wir wissen, dass kleine Kinder mit sehr hohem Fieber auch Fieberkrämpfe bekommen können, die wie ein epileptischer Anfall aussehen. Natürlich, wenn Ohrprobleme da sind, dass starke Ohrenschmerzen sind, dass vielleicht ältere Kinder angeben, dass sie plötzlich nichts mehr hören oder wenn ein eitriger, blutiger Ausfluss aus dem Gehörgang kommt oder wenn das Ohr plötzlich absteht, weil ihm eine Entzündung auf den Knochen hinter dem Ohr übergegriffen hat. Bei Atemnot oder pfeifender Atmung gehen die Eltern meistens zum Kinderarzt. Zu uns kommen sie häufiger, wenn Atemaussetzer sind. Bei Kindern sind wir auch nicht so tolerant wie bei Erwachsenen. Wir sagen, Kinder dürfen gar keine Aussetzer haben. Das Typische ist ja, dass die Kinder zuerst regelmäßig schnarchen und dann plötzlich aufhören zu atmen für 7, 8, 9 Sekunden und dann erst wieder mit einem Seufzer oder mit einem Grunzen weiteratmen. Genauso, wenn plötzlich ein starker Speichelfluss beginnt, ist das ein Hinweis darauf, dass eine ausgeprägte Infektion in der Mundhöhle ist. Man möchte nicht mehr die Zunge gegen die Mundränder drücken oder dass vielleicht ein Fremdkörper irgendwo im Schlund steckt. Wenn die Sprache plötzlich klosig wird, so wie wir nennen das Hot Potato Voice, dann könnte auch eine Entzündung des Kehldeckels vorhanden sein. Auch das ist sehr gefährlich. Die anderen Symptome, die auch Notfallsymptome sind, wie Gleichgewichtsstörungen oder Gesichtslähmung oder Nackensteifigkeit, sehen wir eigentlich in der Ordination seltener. Das ist meistens ein Fall, wo die Eltern gleich in ein Krankenhaus gehen. Vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung zu Professor Formanek von vorher. Ich kenne einige Fälle, wo Kinder im Kindergarten sehr aggressiv waren und die Kinder wurden als ADHS-Kinder diagnostiziert und erst später hat man einen Hörtest durchgeführt und hat gesehen, dass diese Aggressivität eigentlich nur die gewählte Kommunikationsform ist, weil die Kinder nichts hören. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass ein Problem im HNO-Bereich vorliegen könnte.
Also man muss da einfach wirklich genau beobachten, höre ich raus. Jetzt ist es ja in der Praxis so, die Kinder kommen ja nicht zu Ihnen und setzen sich brav auf den Untersuchungsstuhl, nehme ich an, und sind ganz ruhig, wenn sie Untersuchungen machen. Da muss man sich wahrscheinlich schon speziell einstellen auf diese kleinen Patienten. Wie läuft denn so eine kindgerechte HNO-Untersuchung überhaupt ab?
Ja, das hängt natürlich ein bisschen vom Alter ab des Kindes, aber grundsätzlich haben Sie natürlich völlig recht. Man muss sich für Kinder erstens eine andere Zeitspanne lassen, man muss eine kindgerechte Atmosphäre schaffen, man muss schauen, wie man dem Kind die Angst nehmen kann vor der Untersuchung. Man muss jedenfalls altersentsprechend erklären, was man auch tut. Die Kinder verstehen das schon teilweise. Natürlich auch in einer entsprechenden Sprache und nicht jetzt in Erwachsenensprache. Man muss den Eltern auch vorher erklären, was man vorhat. Und man muss auch manchmal akzeptieren, dass man ein Kind auch ein zweites Mal bestellt. Manchmal kommen die Kinder erst am späten Nachmittag aus dem Kindergarten abgeholt, sind schon sehr müde, können sich nicht mehr konzentrieren. Also meine Erfahrung ist, mit einer gewissen Zuneigung sozusagen und Geduld kriegt man schon sehr viel hin. Und was man nicht akzeptieren darf, ist, dass man Untersuchungsgänge auslässt. Also sagt, das geht jetzt nicht, weil das Kind das nicht zulässt. Dann muss man sich eventuell einen zweiten Termin ausmachen, bis dahingehend, dass man manchmal auch an eine HNO-Ambulanz weiter verweist, wo vielleicht die Gegebenheiten das eher ermöglichen. Also zu sagen, ich konnte das Kind nicht untersuchen, insbesondere bei schwerwiegenden oder zumindest ernstzunehmenden Symptomen, ist sicher nicht akzeptabel. Irgendwann kriegt man das schon hin mit dem Kind, aber es ist anspruchsvoller als beim Erwachsenen, weil natürlich die normale Reflexion auf meinen Wunsch bei der Untersuchung nicht immer so ist, wie ich mir das vielleicht wünschen würde.
Also da muss man schon auch Fingerspitzengefühl beweisen als Arzt, stelle ich mir vor. Sie haben ja vorhin, Herr Professor Temmel, schon die häufigsten HNO-Probleme bei Kindern angesprochen. Wir haben uns gleich um die Fremdkörper ein bisschen genauer gekümmert. Ich würde jetzt die Probleme noch gern ein bisschen ausweiten, die es gibt, nämlich die häufigsten. Starten wir mal mit der klassischen Mandelentzündung. Wie äußert sich die bei einem Kind und was muss ich tun als Elternteil?
Naja, sie äußert sich eigentlich wie bei allen Menschen damit, dass die Mandeln vergrößert sind, dass sie geschwollen sind, dass sie teilweise weißliche, graue Belege haben oder Eiterstäbchen haben. Gleichzeitig treten am Hals vergrößerte Lymphknoten auf und bei Kindern sehr häufig auch Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Das hängt ein bisschen mit der Embryologie zusammen, wo sich das aus demselben Keimblatt entwickelt hat. Und deswegen ist Bauchschmerz ein typisches Zeichen für Mandelentzündung bei Kindern auch. Die Mandeln sind ja ein direktes Fenster zur Umwelt. Daher wird die eingeatmete Luft hier gefiltert und es kommt sehr häufig zu Infektionen. Die meisten Infektionen, weiß man mittlerweile, sind nicht bakteriell, sondern viral. Und deswegen gibt es jetzt auch einige Leitlinien, die Entscheidungshilfen darstellen für den Einsatz von Antibiotika. Und man geht deutlich in die Richtung, weniger Antibiotika zu geben, was teilweise von den Eltern gut und teilweise nicht so gut aufgenommen wird, nicht?
Darf ich da kurz unterbrechen? Ich finde das nämlich sehr spannend, weil ich erinnere mich, ich habe als Kind oft Mandelentzündung gehabt. Irgendwann war es dann auch so weit, dass ich operiert werden musste mit, glaube ich, 8. Und ich weiß noch, ich habe immer sofort, ich habe Angina und dann habe ich diesen rosaroten Penicillinsaft bekommen. Ja? Und das war ja Antibiotikum. Also das war ja damals offensichtlich das Mittel der Wahl. Und das hat sich aber geändert, sagen Sie.
Ja, also man nennt das Watchful Waiting. Also wenn die Symptome nicht eindeutig sind, dann wartet man lieber ein oder zwei Tage zu, bevor man ein Antibiotikum einsetzt. Und große Studien haben gezeigt, dass die Mehrheit der Patienten kein Antibiotikum benötigt. Auch die neueste Leitlinie zielt ganz darauf ab, dass man zurückhaltend ist mit dem Antibiotikum, außer man sieht Komplikationen wie einen Abszess oder ein Verfall des Kindes, weil einfach der Allgemeinzustand so schlecht wird, dann gibt man frühzeitige Antibiotikum, ansonsten ist man zurückhaltend. Genauso mit Mandeloperation. Mit der Mandeloperation ist man ebenfalls zurückhaltend geworden. Wir verlangen jetzt 5 Episoden in einem Jahr. Das ist doch relativ viel. Und erst dann wird eine Tonsillektomie empfohlen. Bei kleineren Kindern macht man überhaupt nur eine Teilentfernung der Mandeln. Auch das ist etwas, das vor 20 Jahren noch ein Behandlungsfehler war.
Herr Professor Formanek, gehen wir weiter vom Hals zu den Ohren. Was sind denn bei den Ohren von Kindern die häufigsten Probleme?
Na gut, wir haben beim Ohr natürlich verschiedene Hauptsymptome. Wir haben ja schon vorhin gesprochen, das, was am schnellsten zum Arzt führt, sind die Schmerzen, also die Ohrenschmerzen. Wir haben die Hörminderung, haben wir auch schon angesprochen. Wir haben aber auch Dinge wie den Ohrausfluss. Das sind alles Dinge, die auffällig sind, die meistens auch zu raschen Konsequenzen im Handeln der Eltern führen. Dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, von welchem Alter wir reden, weil da gibt es ja Unterschiede. Also wenn man das so unterteilt in das Baby- und Kleinkindesalter und dann noch die Kinder im Schulalter, haben wir natürlich sehr unterschiedliche Probleme. Bei den Kindern, und da geht es vor allem um das Hören, das für uns sehr wichtig ist, weil das Hören per se auch die Sprachentwicklung mitbestimmt. Bei den Babys ist es ja oft so, dass möglicherweise auch wenn kein Hörscreening nach der Geburt durchgeführt wurde oder irgendetwas in dieser Art nicht nachverfolgt wurde, dass es am Anfang vielleicht gar nicht so auffällt. Aber Anzeichen, die dann darauf hinweisen, dass das Baby möglicherweise doch schlecht hört, ist, dass wenn das Kind sich einfach selbst schon im Alter 3, 4, 5 Monate nicht in Richtung Geräuschquelle umdreht oder wenn das Kind nicht reagiert, obwohl sie neben ihm stehen oder dass Kinder nur Geräusche von sich geben, dann sollte man hellhörig werden. Dank des Neugeborenen-Screenings ist das ja heutzutage glücklicherweise eher selten der Fall, aber auffällig wäre das in diesem Alter, in dieser Altersgruppe. Dann die nächste Gruppe und das ist praktisch im Anschluss auch an die Frage nach den Rachenmandeln, ist dann schon das Kleinkindesalter, Kindergartenkinder bis zur Volksschule, würde ich mal sagen. Einzelne Themen hat ja der Kollege Demmel angesprochen, dass das Kind einfach nicht adäquat im Kindergarten oder auch zu Hause auf Reize, auf akustische Reize reagiert oder falsch reagiert oder anders reagiert. Immer interessant ist, wenn Sie die Eltern fragen, na, wie laut dreht das Kind früher den Fernseher, heute den Laptop auf oder das iPad. Ja, Fernsehen schauen ja die Kinder heute nicht mehr. Und sie denken sich, das können Nachbarn 3 Häuser weiter hören. Also das sind so indirekte Zeichen, gerade bei der Hörleistung. Und im Schulalter, ganz wichtig, sind einfach Aufmerksamkeitsdefizite, die auffällig sind, die dann auch manchmal falsch interpretiert werden, wo die Kinder, wenn das nämlich langsam gekommen ist, selber gar nicht merken, dass sie schlechter hören und dementsprechend sich Konzentrationsstörungen entwickeln, Defizite in der Wahrnehmung und so weiter. Also es kommt auch ein bisschen auf die Altersstruktur an.
Herr Professor Temmel, schauen wir uns noch die Nase an. Wie sieht's denn da aus? Ich weiß noch eben, ich habe damals als Kind Polypen entfernt bekommen. Was sind gängige Probleme bei Kindern bei der Nase?
Die Polypen sind nach wie vor ein Problem. Im medizinischen Sinne handelt es sich ja um die Rachenmandel oder Adenoide. Das ist ein Teil des lymphatischen Systems des oberen Luftweges. Und bei Kindern ist dieses Gewebe natürlicherweise größer und schrumpft dann erst bis zur Pubertät wieder zusammen. Problematisch ist es dann, wenn die Rachenmandel übermäßig vergrößert ist oder sich chronisch entzündet. Ein typisches Zeichen ist, dass die Kinder halt noch häufiger wiederkehrende Infekte haben, dass sie eine dauerhafte Mundatmung haben, dass sie eine chronische Belüftungsstörung der Ohren haben, dass die Kinder beim Schlafen schnarchen, typischerweise den Mund offen haben, das Kinn hängt nach hinten, der Kopf ist überstreckt. Die Folge davon kann sein, dass es eine Unterentwicklung des Unterkiefers gibt, was dann den Zahnarzt freut, weil er eine Zahnspange anpassen darf. Und die Behandlung der Polypen ist eigentlich seit über 100 Jahren gleich geblieben. Wir entfernen sie über den Mund mit einem Ringmesser oder jetzt auch mit moderneren Methoden wie Coblation. Schälen sie aus, der Eingriff dauert eine Viertelstunde. Oft wird er kombiniert mit einer Drainage des Mittelohres und es wird als tagesstationärer Eingriff geführt. Postoperativ haben die Kinder eigentlich kaum Schmerzen. Das Einzige, was man den Eltern sagen muss, ist, dass sie einige Tage Menschenansammlungen meiden sollen.
Mich würde jetzt in Richtung Abschluss unseres Gesprächs interessieren, was können denn Eltern vorbeugend tun, damit die Kinder vielleicht nicht ganz so anfällig sind für HNO-Probleme oder funktioniert das sowieso nicht, weil es in gewisser Weise dazugehört?
Ist natürlich auch wieder vom Alter abhängig, aber ich würde mal sagen, ganz wichtig und ja ein Dauerbrenner sind natürlich alle Grundimmunisierungen durchzuführen, Impfungen, die vorgegeben sind und auch verhindern, dass bestimmte Erkrankungen erst auftreten können. Das Zweite, vielleicht ein bisschen in einem späteren Alter, wenn wir an Lärmtraumata denken, jede Form von Lärmprophylaxe bei Kindern, / Jugendlichen, das ist ein großes Problem heutzutage mit viel früher entstehender Lärmschwerhörigkeit. Also da kann man schon was machen. Das, was auch vielleicht noch ein Riesenthema ist, aber den Rahmen hier sprengen würde, ist natürlich die Behandlung einer möglichen allergischen Reaktion beim Kind, weil das auch einfach hilft, bestimmte Folgeerkrankungen zu verhindern, ganz abgesehen von der Symptombesserung.
Vergessen darf ist Hände waschen.
Das darf man seit Corona sowieso gar nicht mehr vergessen, ne? Wie wir wissen. Schauen wir abschließend bitte noch kurz in die Zukunft. Gibt es denn neue Entwicklungen in der Kinder-HNO, die spannend sind, Herr Professor Temmel?
Es gibt in der ganzen Medizin ja spannende Entwicklungen. Einerseits ist es die minimalinvasive Chirurgie, die uns erlaubt, mit endoskopischen Verfahren auch Polypen oder Adenoide, wie wir jetzt ja wissen, zu kontrollieren. Wir haben eine Änderung in der Strategie bei der Mandeloperation, indem wir die nur mehr teilen und nicht mehr ganz entfernen. Die angesprochene Allergiegeschichte von Professor Formanek, auch hier werden genetische Tests oder immunologische Tests immer besser werden, um die allergische Reaktionslage einerseits besser zu verstehen, andererseits auch die Immuntherapie maßgeschneidert zu machen. Genetische Diagnostik von Hörstörungen wird immer besser und dann ist auch die Früherkennung von erblicher Schwerhörigkeit und gezielte Förderung leichter zu machen. Es läuft vor allem an der Universitätsklinik in Wien die intensive Forschung zur Regeneration von Haarzellen bei bereits geschädigten Ohren. Und das, was wahrscheinlich auch kommen wird, ob wir erfreut sind oder nicht, ist die Telemedizin, die Videokonsultation, die Verlaufskontrollen und auch zum Beispiel Hörgeräteanpassungen werden wahrscheinlich nicht mehr vom Hörgeräteakustiker durchgeführt, sondern einfach über eine Web, über das iPad oder über Smartphone. Das ist etwas, das uns wahrscheinlich in Bälde treffen wird.
Sehr spannende Themen. Wir könnten da wahrscheinlich noch eine Stunde Podcast füllen. Allerdings sind wir in der Zeit beschränkt. Ich danke Ihnen beiden auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für diese spannenden Einblicke und für dieses informative Gespräch rund um die jüngsten Patienten und Patientinnen, um die Sie sich ja ausgezeichnet kümmern. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs wieder mit dabei sein beim Podcast. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Und bis zur nächsten Folge bleiben Sie gesund.